Guten Morgen und herzlich willkommen zum Force and Fantasy Podcast. Boah, Junge, wir nehmen hier richtig schnell schon auf. Normalerweise quatschen wir hier immer schon eine Stunde vorm Podcast nochmal. Diesmal gehen wir richtig schnell in die Aufnahme rein. Wie fühlt sich das an, Nikita? Fühlst du dich gehetzt?
Ein wenig, ja. Ein wenig gehetzt, so die Ruhe ist raus. Aber wir müssen ja heute produktiv sein, von daher.
Ja, nee,
wir wissen, aber ihr wisst ja noch nicht, wie lange der Podcast geht heute. Also ihr seht das ja, aber wir erfahren das jetzt live, wie lange wir uns über unser heutiges Projekt unterhalten werden.
Ja, safe. Also ja, ich meine, meine Güte, dann, also ich meine, wir haben uns jetzt noch richtig viel zu sagen, weil sonst haben wir uns immer schon so ausgequatscht. Jetzt sehen wir uns, jetzt reden wir erst. Jetzt können wir viel authentischer auch reden. Aber wir reden heute primär über Dune, nämlich. Und da hast du mich nämlich jetzt gerade auch schon gefragt, wollte ich noch kein Statement zu nehmen, ob ich es mir nochmal angeguckt habe. Ich habe es mir gestern Abend nochmal angeguckt, auf jeden Fall. Ich war nicht ganz aufmerksam, weil es war schon spät abends, habe so ein bisschen vorm Einschlafen gehen, sage ich, nochmal geguckt. Und ich habe den Film ja damals auch im Kino gesehen. Das ist nämlich nochmal wichtig zu erwähnen, wir reden über Dune 1 jetzt und mal gucken, wir reden vielleicht auch schon ein bisschen über Dune 2, aber nur nicht sehr inhaltlich, sondern nur, was vielleicht da vorkommen wird, was wir davon erwarten, weil wir machen das natürlich jetzt aus gegebenem Anlass, dass Dune 2 jetzt gerade in den Kinos ist und wir vielleicht, wenn ich in 2 Wochen unsere alte Bundeshauptstadt nochmal besuchen komme, vielleicht wird da auch ein Kinobesuch passieren, indem wir uns mal dann Dune 2 ein bisschen ansehen und wir dann auch darüber einen Podcast machen können.
Wäre auf jeden Fall Potenzial. Aber natürlich hängt das auch davon ab, wie euch auch dieser Podcast gefällt. Und ich würde sagen, ohne weitere Worte zu verlieren, stelle ich mal dir die Frage, wie fandest du denn jetzt den Rewatch zu Hause?
Ich muss sagen, Dune ist auch ein krasses Kinoerlebnis. Dune lohnt sich wirklich heftig im Kino zu gucken. Weswegen ist, also zu Hause hast du einfach nicht das, dieses Feeling, was du im Kino hast, weil da ist alles laut, so dieses, der Ton, Junge, Dolby Surround und alles mächtig auf der großen Leinwand. Also das ist ja technisch gesehen so ein unfassbar krasser Film, so Endlevel eigentlich, viel krasser geht's auf technischer Ebene nicht, auf Soundebene nicht und das nochmal so im Kino zu sehen, ist so ein bisschen, nicht ganz, aber so ein bisschen wie Avatar, also jetzt nicht das Avatar, worüber wir geredet haben, die der Elemente, sondern Avatar hier, Pandora, wie ist der Film nochmal? Aufbruch nach Pandora?
Ja genau, der erste hieß genau. Aufbruch nach Pandora. Wobei der erste im Englischen
nach Avatar hieß ja auch,
und der zweite dann ja. The Ways of Water.
Bei dem muss ich sagen, ist es richtig extrem, weil bei dem das im Kino zu gucken, ist krasse Erfahrung und das zu Hause einfach nur so auf so einem Heimfernseher zu gucken, finde ich, lohnt sich gar nicht. Ich mag den Film ja nicht, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob ich da eine unpopular Opinion habe, aber der Film, boah, der geht mir so auf den
Sack. Welcher, der erste oder der zweite?
Den zweiten habe ich nicht gesehen, aus gegebenen Gründen.
Nee, doch, den ersten mochte ich sehr. Der zweite war etwas schwächer visuell, aber umso stärker.
Ja, weil eben, das ist so, im Kino ist man dann sehr overwhelmed. Und damals war das ja auch noch sehr revolutionär alles und war das so der krasseste Film auf technischer Ebene, den es überhaupt gab zu der Zeit. Dann, als man den dann zu Hause geguckt hat, muss ich sagen, irgendwie fand ich das alles ein bisschen Humbug, was da passiert ist. Aber bei Dune ist es nicht so. Bei Dune ist es ein bisschen auch so. Also es war krasser im Kino, aber es bockt auch auf jeden Fall, ihn nochmal zu Hause zu sehen. Weil, sozusagen, die Geschichte interessant wirkt. Die Geschichte ist ja, das ist auch noch ein bisschen Unterschied, ist ja noch nicht vorbei. Deswegen weiß ich noch gar nicht, wo es hingeht. Weil ich habe ja auch die Bücher, ich denke mal, wie du auch, nicht gelesen, oder?
Nee, die Bücher habe ich auch nicht gelesen. Ich habe mich im Vorfeld ein bisschen informiert gehabt. So, auch jetzt angesichts des Podcasts. Ansonsten wäre ich blind in den Film reingegangen. Aber, ja klar, also es gibt, glaube ich, 9 Bücher insgesamt, die Hauptgeschichte umfassen. Damit die ersten 6 Bücher, die wirklich auch nacheinander spielen. Also, wo die Geschichte eine durchlaufende Geschichte ist und dann die letzten 3 Bücher spielen dann 3000 Jahre später nach den Events.
Ich habe es gerade nicht mehr im Kopf. Sollte es nochmal eine Trilogie oder soll es eine Pentalogie werden?
Filmtechnisch jetzt?
Dune, jetzt, ja.
Das weiß ich nicht. Also ich glaube, erstmal machen sie es eine Trilogie, weil die erste Trilogie ist ja auch erstmal eine abgeschlossene Geschichte. Das, was sich dann danach abspielt, ist dann kein großer Timeskip, nur ein kleiner, aber dennoch schon so ein bisschen ein
ja. So Abstand. Wie in Star Wars wahrscheinlich.
Ne? Genau, genau. So, ah. Aber auf jeden Fall wird es noch einen dritten Teil geben. Weiß ich jetzt aber nicht, wann genau.
Also den dritten Teil, das ist den dritten Teil auf jeden Fall gibt, das weiß ich auch. Ich weiß nur nicht, ob es damals angekündigt war als Trilogie oder sogar im Endeffekt als Hexalogie, ob die schon dann alles, weiß ich gar nicht mehr. Also eine Trilogie wird es auf jeden Fall mindestens.
Es gibt ja auch noch den
Dune. Ja, ich weiß auch, ich bin damals.
Also,
stimmt,
das habe ich nicht gesehen. 1984 gab es ja auch noch
ein Dune. Wie war der?
Das weiß ich gar nicht. Ich weiß auf jeden Fall.
Hast du Rezension darüber gesehen?
Wenn man ein Fan von solchen älteren Filmen ist, wie beispielsweise auch Alien, den allerersten Alien, dann ist das auf jeden Fall ein Film, den man sehen sollte, weil die Geschichte von dem ersten Teil, von dem alten ersten Teil, gleich der Geschichte dieses ersten Teils. Denn in beiden Fällen wurde halt das erste Buch verfilmt.
Ja, also ich meine, bei diesem Genre Science Fiction, da macht es die Filme wirklich einfach besser, je neuer sie sind auf eine Art natürlich, weil da der Look und die Effekte natürlich schon relativ wichtig sind, wie es jetzt hier auch der Fall ist. Deswegen weiß ich nicht, ob ich den so feiern würde, wenn ich den jetzt sehen würde. Aber gut. Ja, zu welcher Zeit kam der raus, so der erste, der Original Dune-Film?
Ich glaube 1984 oder so.
Na, das ist ja sogar älter als Star Wars 4. Also als Krieg der Sterne.
Naja, klar. Also Star Wars ist ja, darüber reden wir später auf jeden Fall noch genauer, aber Star Wars ist ja auch ein bisschen ein Produkt, was sich von Dune hat inspirieren lassen.
Ja, recht stark inspirieren lassen. Also George Lucas ist klar. Ja, also das ist auch ein Grund, warum wir jetzt natürlich über Dune reden, weil das ist, du hast es eigentlich sehr geil genannt, das ist jetzt die Antithese zu Rebel Moon.
Ja.
Also Rebel Moon ist so, will Star Wars sein und eigentlich Star Wars wollte eigentlich Dune sein, sozusagen, damals, als Star Wars rauskam. Star Wars hat ja keine Bücher gehabt, auf die es basiert. Wie gesagt, mutmaßlich basiert das die Grundgeschichte, das Drehbuch, was George Lucas sich ausgedacht hat, so ein bisschen auf Dune. Man sieht auf jeden Fall recht starke Parallelen. Was übrigens eine Parallele ist, die mir natürlich ein bisschen auf den Sack geht, ist, dass es jetzt im ersten Teil vor allem auf einem Wüstenplaneten spielt. Mit zwei Monden auch übrigens.
In allen drei Teilen wird es auf einem Wüstenplaneten spielen.
Achso.
Also der Wüstenplanet wird der Hauptplatz sein für die gesamte Geschichte überhaupt.
Ich meine, es heißt ja auch Dune.
Ja, kann man daraus was
entwickeln. Ich weiß gar nicht genau, das kommt einmal im Film vor und ich bin ja wie gesagt echt nicht drin in der Geschichte von Dune. Ich weiß noch, als ich es im Kino geguckt habe, war es erstmal leicht overwhelming, so sich da reinzufinden. Als ich jetzt einen Rewatch gemacht habe, dachte ich mir, okay, eigentlich ist die Geschichte aus dem ersten Teil doch recht trivial, so. Haus Atreides, Haus Harkonnen, dann gibt es hier das Imperium, da gibt es diesen einen wichtigen, also Spice, super wichtig, gibt es diesen einen Planeten und vorher hatten das die Harkonnen, jetzt haben das die Atreides und deswegen sind die Harkonnen mad. Okay, das habe ich so ungefähr mitbekommen. Okay. Plus dann gibt es noch diese, ich habe vergessen, wie die heißen, die haben, glaube ich, einen relativ komplizierten Namen. Ich nenne sie die Schwestern der Nacht, daran erinnern sie mich immer ein bisschen, muss ich sagen. Vielleicht auch eine Parallele.
Ach, du meinst dieser Clan, der die Stimme benutzen kann?
Genau, die Macht halt. Ja, nee, die Frauen,
genau.
Wovon er auserwählt
ist. Heute bin ich auf jeden Fall mit Namen nicht up to date, also werde ich wahrscheinlich teilweise mal noch gucken müssen, wie wer heißt, denn für mich war es das erste Mal, dass ich Dune gesehen habe und da muss ich sagen, habe ich mir nicht alle Namen merken können bis jetzt.
Ja, safe. Ich bin da jetzt bei Baron Harkon. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie Timothy Chalamet heißt.
Das war
also der Hauptcharakter.
Paul Atreides,
ja. Ich kenne die Klarnamen so, aber die Einzelnamen Boah, und jetzt wie der Vater von ihm heißt, also der ursprüngliche
also Leto.
Chef vom Clan.
Leto, Leto der erste Atreides.
Ah, okay. Ja, das ist auch, bist du doch namentechnisch voll dabei. Plus die Mutter, aber ja, ich mache das immer so, wie ich es mache. Ich sage einfach war, ja, Beziehungsverhältnisse und dann weiß man schon,
also die Mutter war die Lady Jessica. Das war aber auch nur die Konkubine von dem Vater, keine Ehefrau. Ah.
Keine Ehefrau, nicht.
Also, kein, also er war doch, also er war nie verheiratet, so. Und den Sohn, den er hat, hat er mit seiner Konkubine gehabt. Dementsprechend ist er trotzdem der rechtmäßige Erbe. Aber er sagt ja auch in dem Film, dass er es bereut, sie niemals geheiratet zu haben.
Ja, aber gut, dann willst du mal sagen, wie hat denn dir der Film beim ersten Mal gefallen? Ich habe ihn jetzt zum zweiten Mal geguckt.
Ich fand ihn ehrlich gut. An manchen Punkten hat er mir teilweise sogar besser gefallen als Star Wars. Ich muss sagen, ich habe die Runtime aber teilweise wirklich gespürt gehabt. So nach 2 Stunden dachte ich mir, ja, okay, so könnte auch langsam zum Ende kommen. Einfach weil sehr viele Szenen handlungstechnisch einen nicht wirklich vorangebracht haben. Also sie waren vielleicht generell wichtig für die Story. Aber wir hatten sehr viele Szenen gehabt, wo sie entweder rumliefen oder beispielsweise einfach im Sturm gefangen waren oder durch die Wüste gegangen sind. Und davon waren es aber sehr viele, sodass es nach einer Zeit etwas austauschbar wirkte. So.
Also das fühle ich sehr mit dir. Also vom Pacing her wirkt das manchmal so ein bisschen wie Herr der Ringe. So, das ist
ja.
nicht wie Star Wars. Was muss ich sagen? Also so das Pacing vom 4. Star Wars Teil ist eigentlich super gewesen.
Vom 4. auf jeden
Fall. Aber ich glaube, so ein sehr, sehr langsames Pacing, wie jetzt bei Dune, dem ersten Teil, muss ich sagen, ist mir dann doch lieber als so ein Prequel-Pacing, wo das halt immer Aktion, auf Schlag auf Schlag auf Schlag, immer passiert eigentlich irgendwas auf dem Bildschirm. Also da ist mir das doch jetzt lieber. Aber ja, ich hatte auch im Kino irgendwann den Moment, es ist tatsächlich, ja, wie du sagst, so Mitte, gegen Mitte, Ende hin, wo die dann halt da in der Wüste stecken. Mhm. Da hat das schon seine Längen und da schweift man auch zwischendurch ab und dann denkt man sich, boah, Alter, wie lange geht das denn jetzt eigentlich schon alles hier? Aber das ist irgendwie, aber dieses Gefühl habe ich das, denke ich, soll es auch so ein bisschen vermitteln, weil es halt auch so dieses Wüsten, so die Wüste macht das halt auch irgendwie mit einem, weil Wüste halt überall gleich aussieht, es ist alles ewig zieht sich diese Wüste und ähnlich ist dann auch so die Handlung im Mittel- und Endteil. Mhm. Aber hat sich für mich auf jeden Fall nicht schlecht gemacht.
Nee, schlecht keinesfalls. Also, wie gesagt, also der Film selber hat mir wirklich gut gefallen gehabt. Ich kann da jetzt auch eigentlich nichts Negatives dir nennen. War auf jeden Fall interessant, so. Ich hätte mir den auch wahrscheinlich im Kino angesehen. Hätte ich jetzt damals irgendwie Zeit gehabt. Ich weiß nicht, wieso es nicht dazu gekommen ist. Vielleicht war der mir auch ein bisschen zu überhyped, weil jeder in diesen Film reingerannt ist und jeder meinte, ach, wie toll der ist. So. Und das hat so ein bisschen den negativen Effekt bei mir ausgelöst, zu sagen, oh ja, den muss ich jetzt sehen. So, weil alle hypen den, also muss ich den jetzt mir auch anschauen und den mithypen. So. Hatte bei mir auch nicht diese Nostalgie, wie wahrscheinlich bei den alteingesessenen Dune-Fans, die sich jetzt über einen Reboot möglicherweise gefreut haben oder auch nicht.
Sorry nochmal, ich war kurz abgelenkt. Also die sich darauf gefreut haben oder nicht, die alteingesessenen Dune-Fans, was war jetzt die letzte
Frage? Nee, ich meinte, ich bin ja jetzt nicht in den Film gegangen damals, 2021 ist er rausgekommen.
Ja. Ja,
klar. Ich habe halt diesen Hype nicht mitgemacht gehabt, auch nicht wirklich gespürt.
Ich auch gar nicht.
Und ich sage halt, vielleicht damals haben sich die damaligen Fans der Original-Dune-Reihe, der Bücher und vielleicht des Originalfilms gefreut gehabt, einen Reboot zu sehen oder vielleicht auch nicht gefreut. Auf jeden Fall war der Film in aller Munde. Und jetzt ihn nachzuholen, fand ich auch völlig in Ordnung. Ob ich jetzt den zweiten im Kino sehe, das schauen wir mal. Das besprechen wir, wenn es soweit ist. Sehr beeindruckt von der Schauspielerwahl. Also das sind einige sehr bekannte Gesichter.
Sehr krasse Starbesetzung.
Ja. Timothée Chalamet spielt quasi jetzt seine zweite Rolle als König, in Anführungsstrichen. Klar, jetzt irgendwie nur als...
Mir wurde erst da bewusst, ich kenne ihn tatsächlich erst seit dem Film. Ach so, okay. Weiß ich gar nicht, ob der damit seinen Durchbruch geschafft hat oder ob der auch schon vorher
also,
krass in Hollywood
war. Ich weiß jetzt gar nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, dass der auch in einem anderen Film mitgespielt hatte. The King heißt der. Und der ist von 2019 gewesen. Dafür hat er auch einen Oscar-Nominee bekommen, weil da spielt er nämlich in England den König. Ich weiß jetzt aber nicht genau welchen. Ich glaube, Henry V. Henry V. spielt er dort auf jeden Fall.
Ich kenne mich mit Königen nicht.
Aber nee, also,
du kennst jetzt auch also, Henry der 17.
Also sein. Heinrich V. Der britischen Thronfolge, wo die mitten im Krieg gegen Frankreich waren. Daher kannte ich ihn und da spielt er ja bereits einen König und jetzt spielt er ja auch eine Art König, könnte man sagen. Ne?
Ja, der passt so von seinem, der sieht auch so aus, als ob er blaues Blut hat, sagt man ja so schön. Ja. Also der hat so ein richtig edles Gesicht. Man merkt es. Muss sagen, also was. Der passt sehr gut in die Reihe so, in die Rolle eines Adligen rein, wobei ich aber trotzdem sagen muss, vom Aussehen her overhyped, oder? Also der wird ja teilweise schon so gemacht, der ist ja auch mit hier, jetzt machen wir mal ein bisschen Promi-Talk, mit Kim Kardashian zusammen,
wa? Weiß gar nicht. War der nicht mit Kylie Jenner oder so zusammen? Nicht mit Kim Kardashian?
Boah, mit
Kylie doch, Jenner war sein. Der zusammen.
Ich bin mir nicht sicher, das sind alles für mich die gleichen Personen. Könnte auch Chloe sein.
Nee, mit Kylie.
Oder Kendall, alles.
Nee, ich bin mir sicher, das war Kylie.
Auf jeden Fall hat er auch irgendeine Modelfreundin. Und da muss ich sagen, der ist schon overhyped. Oder muss man jetzt einfach mal sagen, ich bin völlig bereit dafür, schöne Männer anzuerkennen. Aber was, also aussehenstechnisch overhyped, meiner Meinung
nach. Ja, er wirkt halt, erstmal ist der...
Der wird ja auch mit Tom Holland verglichen. Tom Holland würde ich 10-mal lieber geben als
den. Ja. Okay, so, alright, dann weiß ich Bescheid. Ich finde, er wirkt noch wirklich sehr jungenhaft so und nicht so.
Das soll er
so, also er wirkt so. Noch wirklich sehr jung und keine Ahnung. Wenn du dir zum Beispiel so einen Josh Brolin oder Oscar Isaac anschaust, die sehen aus wie richtige Männer. So ein bisschen abgefuckt, so ein bisschen mit Augenringen so und so. Ja. Da kannst du auch sagen, so...
Ja, Oscar Isaac auch krass in dem Film. Also kommt auch sehr krass aus
so, in seiner Rolle als König. Also ich muss sagen...
Und als König, nennt man den König, ist es ein König oder ist das
aber der Knarrführer? Nee, er ist der Duke.
Bei den Harkonnens weiß ich nur, dass es der Baron ist, aber ist
er ist das, der Duke.
Ist der König? Der Duke. Genau. Der, ich weiß, was ist davon die deutsche Übersetzung?
Von Duke?
Gibt es dafür eine deutsche Übersetzung? Ja.
Kann ich sagen. Ich glaube, Baron oder so.
Gibt es ja auch teilweise in der britischen Adelsfamilie, so Duke of...
Herzog.
Nottingham oder sowas.
Herzog einfach.
Herzog, geiler Name. Ich wäre auch gern Herzog, muss ich sagen. Viel lieber als ein König. Herzog sein ist geil. Nee, aber... hier auch Jason Momoa, muss ich sagen. Finde ich eigentlich witzig, weil es so...
Eine relativ Rolle.
Eine Nebenrolle ist. So ein bisschen Nebenrolle. Der kommt auch sehr krass und irgendwie habe ich es ja meist so, wenn Filme eine zu krasse Starbesetzung haben, dass mich das dann irgendwie ein bisschen upcringed. Weil ich mir dann denke, es sind alles diese Promis, die kennt man alle und irgendwie vergisst man manchmal bei diesen ganzen Promis, dass es ja, also ja, warum die Promis sind, weil die halt Schauspieler sind, weil sie halt auch irgendwie was können und nicht einfach nur, weil sie halt bekannt sind.
Ja, okay.
Und da merkt man halt in diesem Film halt auch, ja gut, die können auch wirklich was. Hier auch der, da weiß ich gerade nicht, wie der heißt, das wirst du vielleicht wissen, auch der in Andor.
Achso, Stellan Skarsgård, der war natürlich in einer fantastischen Rolle als Baron Wladimir.
Eklig, boah, ich finde den so eklig, Alter. Der hat mich im Kino auch schon so angeekelt irgendwie.
Das ist der Baron Wladimir, so, der... der Stellan Skarsgård hat ja für die Rolle ein Fettsuit bekommen, so, und musste das dann am Set tragen, aber das sah echt mies geil aus, dieser Anzug. Also der war richtig übergewichtig, der Typ.
Ja, also der hat ja auch so einen komischen, so irgendwas in der Wirbelsäule, womit er anscheinend schweben kann. Und ich weiß auch, das kommt auch wirklich gut. Also jede Szene mit dem hat man immer so
ein richtiges Unbehagen. Der ist immer ein Scene-Stealer. Der Schauspieler hat sich den Arsch ab, ne? Also jeder Film mit Stellan Skarsgård kannst du direkt sagen, okay, der Film wird gut.
Ja, also ich muss, also wirklich, aber generell, nicht nur von der Schauspielerleistung, sondern auch von der Inszenierung, von der Musik her, so von der ganzen Stimmung, die in so einer Szene da kreiert wird, da hat man immer so ein richtiges Uah. Also so nicht mal unbedingt so richtig Angst und Furcht, sondern einfach nur so, also so leichte vielleicht, aber vor allem einfach nur so ein bisschen Ekel und man kann den nicht leiden. Von der ersten Szene an, man sieht ihn und weiß, das wird ein ganz, ganz komischer Typ werden. Und das kommt auch wirklich geil rüber, muss ich sagen.
Dave Bautista spielt ja den Neffen von ihm.
Ja,
der spielt ja auch mit. So, andere kennen ihn wahrscheinlich als Drax aus Guardians of the Galaxy.
Spielt auch gefühlt eine ähnliche Rolle.
Ja, also hier spielt er ja so einen Handlanger. So.
Ja, der spielt halt immer irgendwie so stumpfe Kämpfer-Naturen. Aber
es gibt einen Film, in die Rolle passt der auch kam letztes Jahr raus von Emre Shyamalan, Knock on the Cabin hieß der, und da spielte Dave Bautista auch mit, und der Typ ist ja schon relativ durchtrainiert, jetzt was Arme und gerade Rücken betrifft.
Ja, der ist ein richtiger, Fels, ja. Alter.
So, und da stellt er sich vor, dass er Grundschullehrer ist, und das ist dann einfach so eine Szene, die passt nicht zueinander. Also der Film war auch nicht sonderlich gut. Aber diese Szene, unabhängig von seiner Schauspielerleistung, die war hervorragend, passt es einfach nicht, wenn so ein Schrank vor dir steht und sagt, ja, ich bin übrigens Grundschullehrer. Ja, aber wofür siehst du dann aus, als würdest du jemanden gleich umbringen, wenn er in den Club reingeht?
Ja, also ich kenne den ja auch als Wrestler. Ne?
Okay.
So. Ich glaube, da gab es auch teilweise, also gab es auch auf jeden Fall als Wrestling-Chips. Kennst du noch Wrestling-Chips? Ja. Naja, den gab's da halt auch. Und deswegen, ich habe den so hart als Trash-Promi und halt auch so ein bisschen als Trash-Schauspieler im Kopf, dass ich das immer richtig witzig finde, wenn ich den einfach in so großen Produktionen wie Guardians of the Galaxy oder jetzt hier Dune sehe und der einfach so halt. Ich meine, Guardian of the Galaxy ist ja auch so ein bisschen trashig, witzig, sage ich mal. Ne? Auch völlig, völlig.
Da spielt ja auch eigentlich einen etwas extra. so beschränkten Charakter.
Ja, der halt eigentlich in den Szenen, wo er ist, meistens für Comedic Relief sorgt. So. Und hier, ich meine, hier spielt er auch jetzt nicht so die größte Rolle, aber jetzt spielt er hier so ein bisschen so eine ernstere Rolle und auch ein bisschen ernstzunehmendere Rolle. Wenn auch so der Typ von Charakter, den er spielt, relativ ähnlich ist. Und ja, finde ich auch krass, dass das halt einfach funktioniert. Plus Zendaya, das ist so wahrscheinlich, ist schwer zu sagen, aber wahrscheinlich der größte Promi, der hier in dem Film mitspielt.
Dabei hat sie gar nicht so viel, dann hat sie davon, glaube ich, nur irgendwie ein oder zwei Lines relativ zum Ende hin. Und
ja, die hatte immer in den Visionen halt vor allem da ihre Auftritte. Das kommt auf jeden Fall auch krass, die spielt es auf jeden Fall auch gut, dieses Mysterium, was man halt immer durch diese Vision bekommt, das bringt sie schon sehr gut rüber, plus diese blauen Augen, die immer sehr krass aussehen bei den Eingeborenen, habe ich jetzt auch gerade vergessen, wie sie heißen, die haben auch einen Namen, das Volk von denen.
Ja, weiß ich jetzt auch nicht.
Und also es ist wirklich, ich finde es wirklich überraschend, wie krass so ein Film so eine Starbesetzung haben kann, die wir jetzt gerade alle genannt haben, und es halt trotzdem alles funktioniert und man jetzt nicht das Gefühl hat, dass irgendwie einer komplett im Mittelpunkt steht, sondern jeder trägt halt seinen Teil dazu bei und es wird halt auch echt nicht trashig dadurch, was halt für dich schnell passieren kann, wenn du eine zu krasse Starbesetzung hast, irgendwie, weil es dann ein bisschen
es kommt die Promis immer drauf an, was du damit machst. Ist
einfach wirklich so ein
Zombie-Treff. Es gibt ja auch solche ältere Filme, die haben eine Starbesetzung. Das liegt aber daran, dass die ganzen Schauspieler damals eben keine Stars waren, mittlerweile aber Stars sind. Und wenn du dir den Film anschaust, denkst du, ja, aber ich kenne jeden Schauspieler, der in diesem Film mitspielt. Sowas wie Pulp Fiction ist eine reine Starbesetzung. Also da kennst du jeden einzelnen Schauspieler, der da mitspielt.
Also, das muss ich sagen, ist so ein Vorteil, den Star Wars für mich hatte und halt auch eigentlich noch immer hat. Weil guck mal, als ich Star Wars gesehen habe, da kannte ich ja keinen von diesen Schauspielern eigentlich. Also jetzt beispielsweise, ich habe einfach Obi-Wan gesehen. Und irgendwann später in meinem Leben habe ich dann Ewan McGregor gesehen, so, weil, also als Kind haben sich ja immer noch nicht so viel Schauspieler interessiert und sowas. Und wenn ich Ewan McGregor sehe, denke ich an Obi-Wan, weißt du? Und nicht andersrum. Nicht, wenn ich Obi-Wan sehe, denke ich Ewan McGregor. Wenn ich jetzt aber Zendaya in einem Film sehe, und das ist so ein bisschen der Nachteil, der Dune dann halt auch dadurch hat, dann denke ich, dann sehe ich jetzt nicht so, ich sehe nicht, wenn ich Zendaya sehe, so die Figur, die in Dune gespielt hat, sondern sehe ich Zendaya. Und wenn ich in Dune die sehe, in ihrer Figur, dann sehe ich halt noch immer Zendaya teilweise und nicht ihre Figur. Das ist so ein bisschen, glaube ich, das bisschen besser erklärt das Problem, was ich habe mit krassen Starbesetzungen, dass ich halt oft eher die Stars sehe, als ihre wirklichen
Rollen. Ja, aber das Ding ist zum Beispiel auch bei Episode 4, dafür waren wir auf jeden Fall deutlich zu klein, aber der Schauspieler von Obi-Wan, Sir Alec Guinness, der war ein riesiger Star für seine Zeit damals. Der hat davor in sehr, sehr vielen Filmen mitgespielt gehabt. Das war auch die Starbesetzung schlechthin für den Film. So. Und die ganzen Newcomer, so, die haben halt durch diesen Film dann später ihre Karriere machen können. Ein Harrison Ford hat mit Star Wars einen guten Schritt in eine richtige Richtung gemacht gehabt. So. Außerdem wurde ja auch ein top bezahlter Schauspieler, auch für viele, viele weitere Filme. Und Sir Alec Guinness, der hat damals jetzt schon etwas diese kleineren Rollen gemacht gehabt, weil seinen Höhepunkt damals schon langsam nach unten ging. So. Und ich denke, es ist jetzt einfach so, dass Zendaya ja gerade sehr in ist und deshalb auch in dem Film eben vorkommt. So. Und du merkst das ja, dass wenn irgendwie ein Film rauskommt, wenn mehrere Filme hintereinander rauskommen, siehst du immer wieder denselben Schauspieler. Auch jetzt, Dune 2 ist rausgekommen, vor irgendwie ein paar Monaten ist Wonka rausgekommen. So, und da hast du auch Timothy Chalamet zweimal in einem Film, der komplett irgendwie im Trend war. Die werden halt einfach jetzt recastet und recastet für mehrere Projekte.
Ja, aber das ist halt, wie gesagt, glaube ich, einfach nur eine Sache, ja, aber die hat halt super krass mit Kindsein zu tun, dass wenn du als Kind irgendwelche so Filme guckst, so du dann die Leute, die du da siehst, das vielleicht halt wie damals, als ich Star Wars gesehen habe, da das erste Mal gesehen habe und deswegen die Menschen eigentlich immer mit den Rollen verbinde. Jetzt mittlerweile, und das ist eine Sache, die ein bisschen schade ist halt, die jetzt, also ne, ich will jetzt, also das ist jetzt keine Kritik an Dune, das ist immer, es ist eher so eine Kritik an meiner eigenen Wahrnehmung, dass ich halt, wenn ich jetzt so Filme wie Dune sehe, oft halt, ja, eben einfach die Schauspieler sehe und nicht die Rollen selbst. Aber wie auch immer, das nervt mich manchmal ein bisschen und das nervt mich halt an Filmen mit krasser Starbesetzung. Aber wie gesagt, in Dune funktioniert es halt trotzdem super krass. Und wenn man einmal so ein bisschen in Dune drin ist und es halt so, wenn man die Figuren das erste Mal sieht, hat man das noch so, dann denke ich mir, ah, guck mal, da ist Zendaya, ah, da ist Jason Momoa, ah, da ist Timothy Chalamet. Aber wenn man dann so ein bisschen im Film drin ist und die Rollen einen so ein bisschen überzeugt haben, was ja eigentlich alle Rollen in diesem Film sehr krass tun, dann vergesse ich das auch. Und dann bin ich auch krass im Film drin.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, jetzt mal zum Film selbst. Ja. Also, kurz als Zusammenfassung. Es geht eigentlich in diesem Film um eine Gesellschaft, die sehr religiös ist und die unter einem Imperator, der als zwar alleiniger Herrscher herrscht, aber unter ihm die Baronen und die einzelnen Häuser quasi trotzdem so Abgesandte sind, die für ihre eigene Familie oder ihren eigenen Planeten verantwortlich sind am Ende des Tages so. Und das Haus Atreides wird jetzt auf den Wüstenplaneten geschickt, um diesen zu verwalten. Und das war aber dann insgeheim eine Falle, um sie auszulöschen, weil sie anscheinend eine Gefahr für den Imperator darstellten, weil sie zu mächtig wurden. So, und jetzt begleiten wir den Sohn von Duke Atreides, der durch seine Mutter auch teilweise weitere Kräfte beinhaltet. Und
na, das ist krasser Erbe aus zwei Richtungen
gesehen. So, und er ist der mögliche Auserwählte, so, von dem, also die Leute von dem Planeten denken, er ist der Auserwählte, der Messias, der sie befreien wird von ihrem Leid. Das ist so grob zusammengefasst die Story. Und direkt siehst du auch natürlich sehr viele religiöse Aspekte in dem Film, gerade Wüste, Messias, Erlösung und so weiter. Aber auch sehr viele Parallelen natürlich auch zu Star Wars mit zum Thema Auserwählter und einfach auch Handlungsstrang zu, dass Menschen in Situationen gebracht werden und ihnen teilweise auch irgendwie ein bisschen eingeredet wird, dass sie jetzt dahin gehören und sie dann irgendwann auch anfangen daran zu glauben.
Also ich muss sagen, ich finde, ja, ich finde diesen Grundplot, den du jetzt sehr gut beschrieben hast, ich finde den sehr interessant. Ich frage mich halt wirklich, wo es hingeht, weil ich halt wirklich in der Dune-Lore gar nicht drin bin. Du weißt vielleicht jetzt noch ein bisschen mehr als ich, weil du hast dich jetzt, glaube ich, auch noch weitergehend ein bisschen beschäftigt, was so in Dune passieren wird. Das weiß ich alles noch nicht, da lasse ich mich sehr überraschen im zweiten Teil. Aber ich finde so. Weil das ist so das Gefühl, was ich damals auch hatte, als ich aus dem Kino rausgegangen bin. Ich weiß eigentlich gar nicht so viel. So, wenn ich
Ja,
jetzt so
stimmt.
rausgegangen bin, okay, was weiß ich jetzt über die Welt? Was weiß ich jetzt darüber, wie diese Welt komplett funktioniert? Wie groß diese Welt ist? Es ist alles noch super im Dunkeln für mich. Und auch super im Dunkeln für mich, wo das jetzt noch hingehen soll. Weil irgendwie nach dem ersten Teil ist man jetzt irgendwie an so einem gewissen Nullpunkt. Und man hat gar keine so richtige Ahnung, ja, in welche Richtung wird sich das jetzt alles entwickeln? Inwiefern ist er der Auserwählte? Weil, gut, die Menschen sind der Auffassung, wir als Zuschauer merken auf jeden Fall auch, dass er irgendwas Besonderes ist durch seine Visionen und so, plus seine Kraft, plus halt, dass es nochmal die Charaktere von außen irgendwie andeuten. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was halt jetzt auch mit dem Hauptcharakter passiert. Weil das, muss man sagen, ist jetzt noch für mich besser als in Star Wars. Weil in Star Wars haben wir oft irgendwie diese auserwählten Figuren. Und jetzt beispielsweise bei Rey, wenn ich das jetzt mal mit Rey vergleiche, da fand ich von Anfang nach dem siebten Teil nicht wirklich interessant, wohin die sich bewegt, beziehungsweise einem war es schon klar. Ähnlich eigentlich wie bei Luke. Das muss man sagen, ist eine Sache bei den Originals, die so ein bisschen zu kritisieren war und ist, ich hatte nie das Gefühl, auch wenn der Film, die Originals das einem teilweise so ein bisschen verkaufen zu versuchen, ich hatte nie das Gefühl, dass Luke irgendwie Richtung dunkle Seite oder sowas kippen könnte. Hatte ich eigentlich nie. Ich hatte nie die Angst. Das wurde so vor allem im sechsten Teil, auch vielleicht so eine der Sachen, die der sechste Teil ein bisschen schwächer macht. Der sechste Teil versucht das einem so ein bisschen zu vermitteln, dass es diese Chance gibt. Aber ich, selbst als ich damals das erste Mal gesehen habe als kleines Kind, ich hatte nie wirklich das Gefühl, dass Luke so wirklich jetzt dahin kommen könnte, dass er so zur dunklen Seite kommt.
Das Ding ist halt auch, Star Wars sollte ja.
Ich wusste immer, dass er sozusagen seine auserwählte Rolle irgendwie da erfüllen wird in dem Film. Und zwar in der guten Art und Weise. Bei Dune habe ich keine Ahnung, inwiefern der Hauptcharakter, der Paul, seiner auserwählten Rolle gerecht werden wird oder nicht, ob er das überhaupt wird und wenn ja, in welcher Form, kein Plan. Also da bin ich wirklich jetzt, das habe ich
Star
wirklich
Wars
keine
war ja
Ahnung.
von Anfang an absehbar, dass es eigentlich ein Märchen ist. So, es wird ja auch sehr deutlich gezeigt, dass es
Ja.
alles sehr schwarz-weiß gehalten ist. Es gibt die Bösen, es gibt die Guten gewinnen. So. Und hier ist es nicht so ganz klar. Also wir sehen natürlich klar die Bösen, die jetzt das Haus Atreides umgebracht haben, was einfach auch an einen Putsch erinnerte, was auch so wahrscheinlich schon mal passiert ist in der Vergangenheit, in jetzt der echten Welt, gerade bei so Herzogtümern, dass mal eine ganze Familie ermordet wurde, weil sie zu mächtig wurde oder zu hohen Einfluss hatte oder zu viele wirklich loyale Loyalisten, so, dass dann der König oder der Duke gesagt hätte, okay, wir ziehen jetzt den Krieg gegen das und das Haus, dass alle auf jeden Fall an einem Strang gezogen hätten und es keine Zwietracht gegeben hätte. Sowas ist ja meistens immer gefährlich für auch größere Kaisertümer. Und für mich war es eigentlich relativ absehbar, dass der Vater sterben wird. Ich dachte mir schon so, okay, die wurden jetzt auf diesen Planeten gebracht, das Equipment funktioniert nicht und da wird auf jeden Fall irgendwas im Hintergrund geplottet. Und deswegen war es für mich eigentlich auch sehr absehbar, dass er stirbt. Ich wusste halt nur nicht genau wann. War für mich aber auch in Ordnung, so wie es war. an sich ist das eine Geschichte, so wie sie gezeigt wird, die nicht unbekannt ist. So. Du könntest dieselbe Geschichte nehmen und in ein anderes Szenario setzen, beispielsweise ins Mittelalter, so wie ich schon davor jetzt das beschrieben hatte. Und es würde genauso funktionieren. Aber wäre vielleicht nicht der Kassenschlager. Dune zeichnet sich gerade dafür heraus, wieso auch Dune so erfolgreich geworden ist in der Vergangenheit, dass es das erste Sci-Fi-Adventure war. So, und mit seiner Geschichte hat es einfach rund gepasst, weil eine eigene Welt dadurch aufgebaut wurde. Er war also der Vorreiter für alles.
Ich habe auch bei Dune mehr das Gefühl, dass es wirklich Sci-Fi ist, als bei Star Wars, weil Star Wars ist ja eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, gar nicht wirklich Sci-Fi. So ist es eigentlich ein Space Fantasy, mehr als alles andere, weil Science Fiction gehört ja wirklich auch noch ein bisschen dazu, dass man irgendwie halt ja so eine wissenschaftliche Komponente halt hat und so einem so Visionen der Zukunftstechnik und so gezeigt wird und dass irgendwie noch so ein, wie gesagt, so ein Bezug zur Wissenschaft hat, ist ja in Star Wars gar nicht so. So Lichtschwerter wird einem gar nicht versucht zu erklären, wie das funktioniert, sondern es hat halt sehr krass mit den Kristallen zu tun und mit den Machtnutzern und so mit einer sehr krassen Verbindung zu so einer magischen Kraft, weil es halt, wie gesagt, eher
Stimmt,
Fantasy
das ist
ist
also
als
Star
Science
Wars ist eine
Fiction.
Fantasy-Sache und das andere ist Science Fiction. Also Dune ist
Genau.
Science Fiction.
Richtig. Deswegen, ich find's nach wie vor crazy, so wie die Kämpfe in Dune
Mit den
funktionieren.
Schildern.
Das ist irgendwie so leicht befremdlich, aber auch interessant und es ergibt eigentlich ja voll Sinn, weil dass die einfach so da durch den technischen Fortschritt, weil eigentlich die Menschheit ist ja durch den technischen Fortschritt dazu gekommen, keine Nahkampfwaffen und sowas mehr zu benutzen, sondern halt Schusswaffen. Die sind durch den noch weiter technischen Fortschritt dadurch aber dazu gekommen, durch diese Schilde, dass sie dann wieder dahin zurückkommen müssen. Weil die so ein bisschen wie die Schilde von Druidicas funktionieren, wo du entweder mit sehr heftigem Impact oder mit sehr langsamem Impact halt durchkommst, aber nicht mit halt so relativ normalen Projektilen. Also das finde ich immer ganz witzig. Diese Kampfszenen sehen immer halt so weird
Es ist
aus, aber
interessant, so,
es
es
ergibt
war
halt
was
Sinn so.
anderes. Ich war auch erst verwirrt, weil die Kämpfe irgendwie ein bisschen plastisch wirkten. Aber ja klar, die haben halt alle Krieger haben ein Schild und der kann erstmal nicht durchbrochen werden. Und auch bei Schusswaffen ist es halt der Fakt, dass die Kugel erstmal irgendwie vorm Körper kleben bleibt. So ist ja auch der König, oder nicht der König, so ist ja auch der Duke Atreides gestorben. Die Naht war in seinem Rücken, da ist er halt nicht dran gekommen. Und irgendwann hat sie diesen Schild halt penetriert und hat ihn dann tatsächlich getroffen gehabt.
Ja, auch sehr krasse und düstere Szene, wo wir noch zu einem weiteren Punkt kommen, dass ich dass das deutlich düsterer ist
Ja,
als
klar.
so als Star Wars und sowas. Weil bei Star Wars finde ich, da merkst du ganz klar, vor allem bei den Prequels finde ich das, dass es halt auch zu Teilen so ein bisschen an Kinder richtet und so auch so ein bisschen kindgerechter sein sollen. Aber hier merkt man wirklich, das ist richtig düster. Es gibt eigentlich wenig irgendwie Comedy, die hier mit enthalten ist. Es ist oft sehr brutal, es stirbt, Charaktere sterben. Es gibt eigentlich wenig, so sehr, sehr, alles sehr, sehr düster und hoffnungslos halt. Was für mich den Film, aber persönlich, ich bin Fan von sowas, hat mir sehr gefallen, diese düstere, diesen apokalyptische Stimmung, die da
Ja, war auf jeden
verbreitet
Fall
wird.
gut. Aber was mir die ganze Zeit irgendwie ein bisschen kleben geblieben ist, ist der Fakt, wir vergleichen ja jetzt eigentlich einen Film von 2021, der ein Reboot ist zu der Geschichte, die ja schon mal 1984 gedreht wurde. Jetzt wäre es mal interessant, wenn man von Star Wars Episode 4 ein Reboot mit aktuellen Schauspielern und aktueller Filmtechnik machen würde. Ja, nee, aber
Bitte nicht.
also wir reden ja jetzt über den Film und der war auf jeden Fall jetzt ein Erfolg. So. Und
Ja.
wir beide kennen jetzt auch den alten Film nicht, aber wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob der jetzt gut angekommen ist oder nicht. Wie in Star Wars Episode 4 Reboot mit aktueller Filmtechnik würde, denkst du, das würde dann auch etwas brutaler sein? Oder würde das dann auch in die Richtung Märchen dann gehen? Weil ich denke, dass das dann auf jeden Fall
glaube ich nicht.
Violenter wäre.
Glaube ich nicht. Also ich, also erstens ist es völlig spekulativ, ja, weil es nicht passieren wird. Und deswegen kann man jetzt wirklich nur rein spekulativ sagen, wie wäre das dann, wenn es passieren würde, bei einem Szenario, was auf gar keinen Fall passieren wird. Aber ja, ich, also wenn es jetzt dazu kommen würde, ich glaube tatsächlich, also ich würde zumindest wollen, dass es so ein bisschen seinen Wurzeln treu bleibt und es halt so, ja, ein bisschen märchenhafter bleibt, jetzt nicht über brutal und violent wird. Und es wird halt auch irgendwie nicht zum Grundtenor von Star Wars passen, weil der Film hieß glaube ich, auch am Anfang noch nicht so, aber hat dann irgendwann auch den Beititel bekommen in New Hope. Es ist immer alles sehr hoffnungsvoller und mit einem bisschen hoffnungsvolleren Unterton. Und das ist in Dune ein bisschen anders und das ist in beiden Fällen gut so, wie es ist. Deswegen würde ich es mir nicht wünschen, sage ich mal so. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, weil es
halt schon in Ordnung so ist. Was mir auch aufgefallen ist, und zwar bei Dune ist es ja so, du erinnerst dich jetzt vielleicht an die zwei Figuren, die wir gesehen haben, wo beide die Augen teilweise komplett weiß hatten. Das waren immer so Advokate von den Herzögen. Mhm. Und wo sie dann irgendwie so fachliche Sachen ausgesprochen haben. Erinnerst du dich, ne? So.
Ja.
Okay.
Also ich erinnere mich an die Charaktere.
Das sind tatsächlich Mathematiker und beziehungsweise sehr intelligente Menschen, die irgendwelche Daten auswerten können, allein durch ihr Gedächtnis. Sind einfach sehr smarte Menschen. Denn bei Dune ist es so, dass Cyborgs und Druiden ab irgendeinem Punkt in der Welt einfach verboten wurden und generell abgeschaffen wurden. Die Druiden haben aus sich selber entschieden, dass sie nicht mehr kämpfen. Und die Parallele haben wir ja auch in Rebel Moon gehabt. Das war, glaube ich, in unserem Rebel Moon Podcast, meinte ich ja auch, ja, bei Dune ist das auf jeden Fall geklaut. Als der Druide da meinte, ja, wir haben nicht mehr gekämpft, seit der König irgendwie tot ist. Und ich war so, das ist 1:1 geklaut. So, wen wollte ich hier verarschen?
Ja, du wirst viele, viele Geschichten finden, wo Dune, Rebel Moon irgendwas draus geklaut hat und irgendwie sagt, das will ich auch in meinem Film haben. Ach nee, das will ich auch haben. Das will ich alles in meinem Film drin haben. Ich meine, es hat ja auch wirklich gefühlt sonst keine weiterführende Rolle gespielt. In Rebel Moon, es war einfach nur für diese eine Szene, eine Szene schön machen wollte.
Es war kompletter Bullshit, weil er sagt, dumm, ja, wir kämpfen nicht, weil Hammer hat so gesagt, machen wir nicht. Zweite Szene, er kämpft. So, absolute unnötige Pisse.
Ja, weil er hat eine Blumenkrone geschenkt bekommen und das sind die Bösen und das hat er halt erkannt. Das sind die Bösen, das sind die Guten. Also gut, aber der ist jetzt böse, den greife ich jetzt doch wieder an. Da werde ich doch wieder violent. Alles klar. Das ist meine Einschätzung als Roboter. Weil die hat mir eine Blumenkrone geschenkt, das heißt, sie kann nicht böse sein. So, ja, lass uns natürlich
Katastrophe einfach. Reden.
Ich finde den Rebel Moon Vergleich ja ganz witzig, weil man kann Rebel Moon und man kann ja Star Wars und Dune vergleichen und logischerweise kann man dann auch Dune und Rebel Moon vergleichen, ja, weil es halt alles so aus einem ähnlichen Kontext kommt, aber Rebel Moon ist da doch mit Abstand schon das Schlechteste und das, worüber man wirklich am wenigsten reden möchte eigentlich generell. Aber ich freue mich schon auf Rebel Moon 2, der kommt ja hoffentlich Ende diesen Jahres raus. Da werden wir dann ja auch sicherlich
gar keinen Bock mehr. Aber lass uns jetzt mal über die...
Ich würde sagen, wir gucken safe zusammen. Vielleicht mit ein oder zwei Kisten Bier, je nachdem.
Ja, wahrscheinlich. Wie das da ist.
Aber ich glaube, das kann richtig witzig werden auf so einem Wein.
Oh Mann.
Aber so richtig einen Trash-Film einlassen. Und das macht man ja schon mal, aber normalerweise bei Filmen, die sich selbst noch als Trash-Film verstehen. Aber der Film, der ist nochmal so extra trashig, weil er nicht trash sein möchte.
Lass uns jetzt mal ein bisschen auf die Parallelen zu Star Wars eingehen. So, was für Parallelen sind dir denn vor allem irgendwie aufgefallen, wenn du jetzt dir Dune ansiehst und dann im Vergleich zu Star Wars dir denkst, wovon hat sich George Lucas so größtenteils inspirieren lassen?
Also es gibt, das muss man sagen, das ist auch noch generell das Problem, ich weiß teilweise nicht, wo sie Sachen in Dune hin entwickeln werden. So jetzt, so wie sich die Macht in Star Wars entwickelt hat, Und wie die, was sie macht jetzt heutzutage in Star Wars ist, ist schon gefühlt ziemlich unterschiedlich zu dem, was in Dune ist. Aber ich bin mir halt auch nicht sicher, was diese Stimme in Dune ist. Deswegen fällt mir das schwer, das komplett zu vergleichen. Aber ich denke schon, ich könnte mir vorstellen, sage ich mal, dass die Macht so ein bisschen daraus auch kommt ursprünglich. Dass es halt einfach so eine Kraft ist,
Ja.
die gewisse Auserwählte nutzen können und halt du Macht über andere Menschen hast. Aber halt auch über andere Dinge. Das finde ich bei Dune so interessant, weil die auch irgendwie so. Weil im Endeffekt die Macht in Star Wars kann ja eigentlich alles. So. Es gibt eigentlich nichts, was die Macht nicht kann im
Und die
Endeffekt.
Macht existiert ja auch in allem.
Genau, die Macht ist eigentlich so ein bisschen Gott. So, die Macht ist Gott und jeder, der über die Macht verfügt, verfügt somit über gottgleiche Kräfte. Bei Dune habe ich das nicht das Gefühl, dass es dasselbe ist, weil das hat einfach, das hat, wurde in dieser einen Szene, in der Helikopter-Szene, eigentlich ganz geil gezeigt. Da ist jemand taub und dann machst du schon nichts mehr mit deiner Stimme. Da ist schon Kacke wieder. Fand ich eigentlich, fand ich sehr interessant, dass da so, die so ein krasses Limit hat. Alles klar, der kann nichts hören, deswegen bin ich an dem Punkt machtlos. Das finde ich, fand ich sehr, sehr witzig. Und das finde ich auch interessant, dass es halt auch so, so richtig mathematisch halt ist und so eine klare Regel hat, was halt die Macht in Star Wars nicht hat. Die Macht in Star Wars hat ja, also folgt
Ist
ja
zu ja
gar keinen Regeln.
wahllos.
Genau.
Nö.
Ist ja richtig chaotische Kraft. Und da hast du direkt schon so eine Begrenzung drin. Ja, das
Ich weiß
würde
auch
ich
noch nicht
auf
bei
jeden Fall sagen.
Dune.
Der Imperator natürlich, ey,
Ja, klar.
Imperator, da ist man sofort. Oder wie er tatsächlich ja noch, glaube ich, im vierten Teil. Boah, das kannst du mir vielleicht mal beantworten. Das habe ich mich mit meinem Bruder schon mal gefragt und ich glaube, ich habe es nicht nachgeprüft. Im vierten Teil, das erste Mal, dass der Imperator genannt wird, in der deutschen Synchro, wird er nicht Imperator, sondern der Kaiser genannt.
Ja, das ist richtig. Also in
Wie
der
ist das im
deutschen
Englischen?
ist.
Wird er der Emperor trotzdem genannt?
Ja, klar, der Emperor, weil der Emperor ist ja der Kaiser einfach im
Ja, gut, also
Englischen.
später haben
So.
sie es dann irgendwie, ich weiß gar nicht, ob es noch im selben Film war, ich meine, das ist ja gar nicht so viel Thema im vierten Teil tatsächlich, aber dann früher oder später ist er dann auch der Imperator,
Genau, aber
was
wenn du
ich eine ganz
dir zum
witzige
Beispiel die
Entscheidung finde.
DVD oder die DVD anschaust oder noch die VHS-Kassette von Krieg der Sterne, wie der deutsche Titel gewesen ist, dann sagen sie auf jeden Fall der Kaiser, so.
Ja, safe,
Also
also
sie,
ja.
also sie, re sie reden vom, sie reden vom Imperium, aber im Imperium herrscht der Kaiser, so.
Naja, was ich ganz lustig finde, weil das sind jetzt ja so manchmal diese ganz kleinen Entscheidungen, die halt wahrscheinlich das deutsche Synchronstudio getroffen hat und gar nicht so, und das jetzt nicht unbedingt gewollt ist von George Lucas oder so,
Ja.
sondern halt einfach so eine kleine Entscheidung. Das finde ich ganz witzig, aber früher oder später war es ja auch der Imperator, deswegen da sehe ich auf jeden Fall auch noch eine Parallele. Aber wo siehst du denn noch Parallelen?
Ja, also ganz klassisch, so ganz
Auserwählte natürlich
stupide.
auch.
Klar, der Auserwählte und der Wüstenplanet, bei Alles Staat ist
Wüstenplanet,
sehr
zwei Monde auch.
ist
Wobei ich mir
so,
nicht
ja,
sicher war, ob
ist.
das zwei Monde waren oder ein Mond war, der selber noch einen Mond hatte. Aber gut.
Nee, ein Mond kann keinen Mond haben. So. Also wenn, dann ist es der Planet, der einen Mond hat. So.
Ja, genau. Das ist,
Ast
also tatsächlich haben wir die
astrophysisch
zwei
gesehen.
Sonnen.
So.
Haben wir die zwei Sonnen, da haben wir es so also sehr unterschiedlich.
So.
Ja, nee, weil das sind so zwei. Ich weiß nicht, ob es ein Planet und ein Mond ist. Oder ein Mond.
Nee,
Hä,
nee,
doch,
es
Monde können
ist.
Monde haben, glaube ich, oder?
Nee, ein Mond kann keinen Mond haben. Nur ein Planet kann einen Mond haben. So.
Haben nicht irgendwie so Monde
Planet.
von Jupiter oder so auch nochmal Monde? Ist das nicht so ein Ding?
Nee, Jupiter hat einfach ganz viele
Ja,
Monde.
genau. Und zum Beispiel, es gibt ja diesen richtig dicken, dieser, es gibt auch, boah, jetzt vertue ich mich, vielleicht ist es auch Saturn. Aber auf jeden Fall einer, Saturn oder Jupiter, das sind ja so die Mondgangster, die richtig viele Monde haben. Hat nicht irgendwie Titan oder Europa oder sowas? Haben die nicht nochmal selber Monde?
Nee. Zum Beispiel auch bei Star Wars hast du es ja auch. Du hast ja Yavin. So. Und um Yavin sind ja noch richtig viele weitere. Keine Planeten, sondern Monde. So. Und ein Mond kann keinen Mond haben, weil ein Mond ist so klein im Vergleich zum Planeten, dass er als Mond klassifiziert wird. So. Das heißt, es kann keinen Mond von einem Mond geben. Verstehst du?
Ja, doch, ich glaube, also prinzipiell von der Größe her wird es, glaube ich, schon
Es
funktionieren.
gibt, du kannst ein paar Asteroiden haben, die um deinen
Ich
Mond
glaube, ich
rumfliegen.
glaub, es
So.
halt, es würde physikalisch, ich bin mir nicht sicher, ob es physikalisch funktionieren würde,
Weil es
weil
geht ja
wenn
um die
jetzt zum Beispiel,
Anziehungskraft.
sagen wir jetzt
Aber
mal,
das geht ja gar
Titan würde
nicht.
einen Mond haben, dann wird es ja im Endeffekt, wird es, also wegen so schwerkraftsmäßig, wird da wahrscheinlich der Jupiter dann krasser anziehen und dann wahrscheinlich das eher sein Mond sein.
Ja, eben, das geht ja nicht so. Über Space-Physik reden. Also du hast ja den Planeten und der Planet hat eine Anziehungskraft. So. Und um diese Anziehungskraft kreisen ja die Monde. So. Aber wenn der Mond noch in seiner eigenen Gravitation einen eigenen Mond hätte, dann wäre das ja dreifache Gravitation.
Nein, wobei. Also Jens, jetzt muss ich ja aber kurz entlarven. So, weil, also das ist ja, weil ich habe mir Gedanken gemacht, ist das möglich oder nicht? Boah, Junge, ich glaube, wenn jetzt hier Leute irgendwie, die so halbwegs Ahnung davon haben, uns zuhören, die kriegen komplett einen Raster. Weil das ist ja auf jeden Fall ist ja schon Bullshit, weil praktisch, wir sind ja sowas wie ein Mond für die Sonne. Wir kreisen ja um die Sonne.
Nee, wir sind ein Planet. Die Sonne ist nicht ein Stern. Nee, die Sonne ist
ja,
ein Stern.
Ja, aber jetzt so von der Verhältnismäßigkeit her sind wir für die Sonne ja sowas wie ein Mond. Wir kreisen ja um die Sonne und um uns kreist ja nochmal der Mond. Also warum soll es nicht nochmal sein, dass so sozusagen um den Mond nochmal was kreist? Also jetzt in unserem Erdmond bin ich mir sicher, dass es nicht der Fall ist, aber es ist bei so einem Jupitermond. Warum denn nicht?
Nee, das geht nicht. Ist halt so.
Okay.
I agree to disagree. So. Okay. Auf jeden Fall. Bei Dune waren es zwei Monde noch, ein großer und ein kleiner Mond. So.
Okay. Ja.
Weiß ich nicht, genau, vergleichstechnisch. Ja, beides fängt halt sehr damit an, dass der Protagonist eigentlich mit dem Ganzen, dass er eigentlich eine vorbestimmte Rolle hat in seinem Leben, wie in dem Fall von Paul Atreides, dass er Duke werden soll und der Auserwählte ist. Und in dem Fall von Luke auch, dass er eigentlich mit der ganzen Sache im Krieg gegen das Imperium und nicht der Auserwählte zu sein, aber ein Jedi zu werden, nichts zu tun haben möchte, aber am Ende des Tages sich halt doch da drin verläuft. Und wir haben auch ganz klassisch das Spice so. In Dune spielt das ja eine immense Rolle. Star Wars hat aber Spice auch adaptiert, nicht in den Filmen selber, aber später. Gerade in Clone Wars fällt das Wort Spice relativ oft und da ist es ja auch einfach ein Gewürz, was halluzinogene Auswirkungen haben kann, aber auch unter anderem als Bezahlmöglichkeit gilt. Ja. Du kannst gerade Unterwelthändler mit Gewürzen bezahlen. Genau.
In den kriminelleren Regionen halt. Ja, was das angeht, ist es safe, also auf jeden Fall Dune inspiriert. Also es hat halt jetzt nicht in Star Wars die krasse Wichtigkeit, weil es halt nicht wie in Dune jetzt irgendwie so für die Fortbewegung zwischen den Sternen wichtig ist, sondern es ist ja so mehr oder weniger halt einfach nur der Drug-Shit ist. Ich meine, die Protagonisten, muss ich sagen, die da unterscheidet sich eigentlich doch wieder relativ stark, weil also Luke halt, also da zumindest darin, dass Luke halt irgendwie so ein relativer Niemand ist am Anfang noch. So, er wächst als Niemand auf. So ein Paul Atreides, der ist direkt so, also der bekommt halt schon von Anfang an mit, dass er irgendwie eine wichtige Person ist. So ein Luke merkt es dann halt nur im Verlauf irgendwann, dass er halt von hoher Abstammung ist, sag ich mal, und relativ wichtig ist fürs Universum. Und generell von der Art her ist es halt auch, habe ich auch das Gefühl, dass die beiden sich relativ stark unterscheiden. Wie gesagt, bei Luke hatte ich nie das Gefühl, dass der irgendwie so einen Drang hat zum Bösen. Bei Paul Atreides hat man so ein bisschen das Gefühl, dass man nicht ganz weiß, wo der Junge jetzt, wo es mit dem Jungen hingeht. Weil generell, das muss man sagen, auch die Macht, also die Stimme in Dune wirkt irgendwie wie eine deutlich düsterere Kraft als die Macht in Star Wars. Also die Macht in Star Wars ist ja einfach alles. So, die kann für Schlechte und fürs Gute benutzt werden. Aber irgendwie, im Endeffekt trifft das der Punkt auch auf die Stimme in Dune zu. Aber trotzdem wirkt so, du kontrollierst damit immer andere Menschen. Du kannst ja nicht viel anderes machen, als Menschen zu kontrollieren. Es wirkt so gebieterisch und wirkt auf jeden Fall irgendwie wie eine grundnegative Kraft eher. Wie eher eine böse Kraft als alles andere.
Ja, weil du schleichst dich ja quasi in den Geist eines Menschen ein und befiehlst ihm etwas, wogegen er nichts machen kann. Bis zum Dato jetzt wissen wir ja nur, dass wenn jemand dir mit der Stimme irgendwas sagt, du dich keinerlei irgendwie dagegen wehren kannst.
Ja, genau.
So.
Und,
das ist ja so, das ist dann so wie bei der Macht eigentlich das, was wir wissen, das, was gerade auch Qui-Gon und Obi-Wan gemacht haben, dass man den Geist beeinflussen kann und einem etwas einreden kann und derjenige glaubt das dann. So.
Ja.
Aber da war bei den Jedi ist es ja immer noch so, dass das eine Kraft ist, die auch nur bei denen funktioniert, die einen schwachen Geist haben. Und bei manchen Spezies geht das ja überhaupt gar nicht. Und hier bei der Stimme ist es eigentlich etwas, was nur nicht funktioniert, wenn jemand nicht hören kann.
Jetzt, wo du das auch nochmal so ein bisschen Star Wars erwähnst und das so ein bisschen nochmal erläutert hast, eigentlich wundert es mich, dass so die Beeinflussung des Geistes von jemandem keine dunkle Macht ist. Also du eigentlich gar nicht zur dunklen Seite, die dunkle Seite studieren musst, um das zu erlernen, weil das ist ja eigentlich richtig dark. Also das ist ja Dark Shit. So, das ist so, das gehört bei Harry Potter nicht, diese Kraft gehört bei Harry Potter nicht ohne Grund zu den unverzeihlichen Flüchen. So Imperio fand ich eigentlich schon immer als eigentlich so der ekligste unverzeihliche Fluch. Ist eigentlich voll eklig, also ist voll krank, diese Kraft. Und eigentlich richtig böse. Deswegen, eigentlich ist es krass, dass Jedi das auch ganz normal können. So, und das jetzt gar nicht so
Ja,
als dunkle
aber
Macht
ich weiß zum
wahrgenommen wird
Beispiel,
in
bei den
Star Wars.
Jedis ist es ja auch gar nicht so beliebt, dieses das einzusetzen.
Nee.
So, ja, unter den Jedi ist es ja auch so, dass die das nicht so geil finden, wenn man den Geist irgendwie von jemand anderem beeinflusst. Die können das zwar, aber das wird nicht so gerne gesehen. So. Man sieht ja auch zum Beispiel, wie dunkel diese Kraft ist in Clone Wars. Also, und alle, die Clone Wars gesehen haben, wissen jetzt gleich, in welcher Szene ich spreche. Unter anderem du. Als Cad Bane, glaube ich, in Staffel 1
Ja,
oder
ja, ja.
2 verhört wurde, haben ja drei Jedi gleichzeitig versucht, seinen Geist zu brechen. Man hat richtig gesehen, was für Qualen er irgendwie erlitten hatte, um dem widerstehen zu können, dass sie sich in seinen Geist einschleichen.
Ja, das war ja praktisch einfach komplette Folter. Im Endeffekt hat es ja auch funktioniert, aber nicht dadurch, dass sie ihn halt sozusagen wirklich so beeinflusst haben, wie wir es jetzt irgendwie von Ben Kenobi und einem Stormtrooper kennen, wo es einfach sofort funktioniert, sondern einfach nur, weil er wollte, dass der Schmerz aufhört. Ja,
Ja.
relativ düstere Szene aus Clone Wars. Aber ich denke mir so, eigentlich gefühlt ist es ja, kann diese Macht da wirklich ekliger und düsterer sein als Machtblitze jetzt beispielsweise. Tut weh, aber das ist so relativ klarer Schmerz. Aber so, was du mit Leuten machen kannst, wenn du sozusagen der so Mind Control hast, ist ja noch viel ekliger.
Du kannst ja denen ja alles
Aber
Mögliche sagen, so.
ja. Und aber ja, deswegen finde ich auch, dass diese Kraft aber in Dune halt auch sehr düster wirkt, weil es irgendwie so eindeutig irgendwie keine schöne Sache ist, irgendwelche fremden Menschen einfach so mit der Stimme irgendwas machen lassen zu können. Das
Ich bin einfach mal gespannt, wohin das führt damit. Also so oft haben wir
ja,
ihn ja
sehr.
die Kraft nicht einsetzen sehen. Und
Nee, gar nicht.
generell so, wenn er der Auserwählte jetzt ist, ob er die jetzt nutzt, um den Menschen zu helfen oder um die Menschen zu regieren. Weil er hat ja auch zum ersten Teil selber gesagt, dass er Ambitionen hat, Imperator zu werden. So.
Ja, genau. An diesen Punkten hat er mich auch so teilweise ein bisschen so an Anakin erinnert. So.
Ja, schon so ein bisschen,
Weißt
ja.
du?
Ja.
Vom Werdegang her. So, ich kreiere, mit meinen Kräften kann ich das perfekte Universum hier, kann ich alle
Genau, er
Leute
möchte.
befreien,
Also
genauso wie
der
Anakin
Plan
ja
ist
auch
es
alle
ja.
Sklaven befreien will.
Der Plan ist es ja, aus dem Wüstenplaneten eine Utopie mit Pflanzen und so zu schaffen. Was mich sehr an unseren Kurzfilm erinnert hatte, den wir
Stimmt,
vor ein paar
ja.
Tagen, vor ein paar Wochen besprochen hatten, wo ja auch Spaceboy oder so hieß das, wo du meinst, da war die
Astro Boy,
Anspielung
ja.
drauf, ja, Astro Boy, so, da wo er aus Tatooine eine Utopie erschaffen hatte. Also so ein paar Dinge fallen so ein bisschen ineinander rein, also
Na.
da sind alles nette Hommages aneinander.
Ja, safe. Aber also ich bin wirklich bei Dune wirklich sehr, sehr gespannt. Ich habe mir auch schon überlegt, eigentlich, weil selbst wenn ich jetzt den zweiten Teil gucke, denke ich mir noch immer, also ist ja noch nicht vorbei. Ich habe mir echt überlegt, ob ich anfange, die Bücher zu lesen. Vielleicht nehme ich mir das mal vor, wenn ich jetzt mit meinen ganzen Hausarbeit Mist fertig bin und so ein bisschen mehr Zeit habe, wieder mehr für meine Freizeit und sowas. Und mich so ein bisschen größeren Sachen widmen kann und auch mal aus Spaß wieder lesen kann und nicht nur aus Hass. Und wenn ich Wissen in meinen Kopf kriegen will. Nee, vielleicht werde ich mal anfangen, Dune zu lesen. Weil eigentlich finde ich das sehr, sehr interessant, das Ganze. Und ich kann mir schon vorstellen, dass ich nach dem zweiten Teil so ein bisschen abgefuckt sein werde, weil ich noch immer nicht weiß, wie das Ganze ausgeht und wie das.
Also das, was ich jetzt
zumindest... Darüber unwissend sein werde.
Wo ich mich ein bisschen darüber informiert habe, was es so, worum es so in Dune geht, wieso da... Also ich habe so jetzt die Infos, um was es sich irgendwie im zweiten Buch drehen wird. Das wird auf jeden Fall einige Fragen lösen. Sollte der Film so sein wie das Buch? Mhm. Oder zumindest wie halt das Buch beschrieben wird? Dann löst es auf jeden Fall einige Punkte. Ich bin gespannt. Also theoretisch wäre ich doch offen dafür, den im Kino anzusehen. Gerade wo du auch sagst, dass die Stimmung ja völlig anders ist. Ich habe jetzt auch gemerkt gehabt, ich habe den Film jetzt im Stereo mir angesehen gehabt. Aber mhm. ich kann mir gut vorstellen, dass gerade diese Momente, wo der Boden pulsiert wegen der Würmer oder wo diese Würmer weggelockt werden oder gerade diese Onikopter in der Luft fliegen wie Libellen, diese ganzen Bässe und
Einschläge. Oder die Stimme, der Sound der Stimme kommt
ja, genau. sehr krass im Kino. So, sind im Kino wahrscheinlich sehr geil. So, also da sind ja. Erinnerungen, die bleiben dann hängen.
Auf jeden Fall. Ja, lohnt sich auf jeden Fall. Als Bürger hat sich beim ersten Dune sehr, sehr krass gelohnt, den im Kino zu sehen. Das macht schon mehr mit einem, muss man ganz klar sagen.
Ja, können wir mal überlegen. Also, wenn du hier bist, dann gucken wir mal. Ich denke mal, dass der Film dann noch im Kino laufen sollte, ne? Bestimmt.
Ja. muss. Ich glaube, der sollte... wie lange ist der jetzt draußen? 2 Wochen?
Der wird ein bisschen länger.
Bestimmt so ein Film, der 2 Monate lang locker da im Kino laufen
also, wird. Also, genau. Ich weiß, dass beispielsweise die sehr witzige Liebeskomödie Anyone But You irgendwann im Anfang Februar rausgekommen ist und wir haben ja jetzt schon so Ende März oder Mitte März besser gesagt. Mhm. Und wenn der jetzt schon fast über einen Monat im Kino läuft, dann denke ich, dass Dune als riesiger Blockbuster auf jeden Fall locker, wie du sagst, 2 Monate oder so noch im Kino laufen wird.
Es läuft ja sogar wieder Dune 1, läuft ja jetzt auch wieder im Kino.
Ja, nicht mehr, aber in den ersten Screenplay-Wochen haben sie es
angeboten. Ich glaube, in Marburg läuft er, glaube ich, noch. Ich müsste jetzt mal gucken, ja. Aber ich hab vor jetzt einer halben Woche, ist nicht lang her, vor ein paar Tagen nochmal so geguckt, was so gerade im Kino läuft. Und ich glaube, da war auch Dune 1 noch dabei.
Ja, das ist natürlich auch geil, wenn man irgendwie für den einen Kinobesuch kannst du dann den ersten und den zweiten Teil hintereinander schauen. Ich weiß mal nicht, ob mir das dann ein bisschen zu lang wäre, dann fast 6 Stunden im Kino zu chillen.
Ja. Ich glaube, das brauchst du auch Dune 1 habe ich schon sehr, sehr lang wahrgenommen.
Du musst ja auch schon so ein bisschen Zeit dazwischen haben, um das zu verdauen. Weil wenn du die ganze Zeit nur Input hast, dann kriegst du das ja gar nicht irgendwie so verarbeitet. No. Ne? Ja gut, bleiben wir unterm Strich dabei stehen, dass Dune auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte ist. Anders als Star Wars, an manchen Punkten meiner Meinung nach sogar etwas besser, weil es düsterer ist. Ich persönlich finde das ja immer noch etwas interessanter so. Gerade auch deshalb ist auch Endor mein Fan-Favorite. Und Rogue One, der Lieblingsfilm in meiner Reihe. Und wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Gerade lässt uns Dune auf jeden Fall hungrig auf mehr.
Richtig.
Gut, dann würde ich sagen, mit diesen Worten verabschieden wir uns. Wir hoffen, dass es euch genauso gut gefallen hat wie uns. Ihr habt wahrscheinlich Dune vor uns schon gesehen und könnt dann direkt mit einsteigen.
Von mir nicht.
Ja, gut. Von mir. Ich bin derjenige, der jetzt sehr lange dafür gebraucht hatte, den nachzuschauen. Ja. Aber dann, möglicherweise in 2 Wochen, kommt dann unser Dune 2 Podcast und eine Review. Und mal schauen, wie viel davon möglicherweise auch mit Star Wars zu verbinden ist.
Tschüss!